Ein kleines Mädchen ist mit seiner Familie unterwegs. In der Manteltasche findet sich überraschend ein Bonbon. Doch der Begeisterung weicht schnell die Ernüchterung. Es ist Fastenzeit. Eigentlich will sie keine Süßigkeiten essen. Was nun? Die Mutter meint, frag doch einfach, und spielt auf die Angewohnheit der Tochter an, mit Gott zu reden, also zu beten. Gesagt, getan. Nach kurzer Stille strahlt das Mädchen wieder. Auf die Rückfrage der Mutter, was Gott gesagt hätte, antwortet sie, er nuschelt so, aber ich glaube, es war ja, und schiebt sich den Bonbon in den Mund. Ja, als Kind war die Sache mit Gott noch so einfach, nicht wahr? Da saß er noch irgendwo auf einer Wolke neben dem Weihnachtsmann und dem Osterhasen, kraulte sich den langen Bart und lächelte den ganzen Tag. Und dann wird man älter und stellt fest, dass das Leben doch ein bisschen komplizierter ist. Weihnachtsmann und Osterhasen gehen irgendwann die Puste aus. Und auch unsere kindliche Vorstellung von Gott beginnt zu bröckeln. Man macht sich auf den Weg, erwachsen zu werden, auch im Glauben. Und das darf nicht nur so sein, es ist sogar wichtig. Paulus spricht darüber in seinem bekannten Text über die Liebe, den wir gerade gehört haben, und den wir uns gleich noch etwas näher anschauen werden. Dreieinigkeit also, oder Trinität, Dreifaltigkeit. Darüber möchte ich tatsächlich heute mit euch nachdenken. Ein kleines bisschen steht mir der Schweiß hier oben. Aber das ist so ein erwachsener Gotteszugang. Seltsamerweise kenne ich nur wenige Christen, die mit der Trinitätslehre ernst machen. Die meisten bejahen sie irgendwie als so eine theologische Grundlehre, die zwar so zum Christentum gehört, über die man aber lieber nicht so viel nachdenkt. Weil dieser Knoten im Kopf, den sie auslöst, irgendwie irritierend ist. Es gibt nur einen Gott, der ist aber drei verschiedene Personen, die gleichzeitig eine Person sind, aber nicht drei Götter. Das ist verwirrend. Und so konzentriert man sich in aller Regel auf einen Teil der Dreieinigkeit. Die meisten Christen, die ich kenne, können, wenn sie ehrlich sind, mit mindestens einem Teil der Dreieinigkeit nichts anfangen. Und so haben sie ihre Lieblingsgottheit. Gott, den Vater, den Schöpfer oder Jesus. Oder wenn einem die Personalisierung Gottes suspekt ist, eben den Heiligen Geist. Und wisst ihr was? Das ist erstmal ganz normal und völlig okay. Das ist ja etwas, was der Gedanke der Dreieinigkeit mit sich bringt. Man kann aus verschiedenen Perspektiven an Gott andocken. Das ist okay. Das kann man gar nicht oft genug unterstreichen. Denn Gottes Zugänge sind immer Beziehungszugänge, sonst taugen sie nichts. Die Namen, die wir Gott geben, sind nur so gut wie die Beziehungstür, die sie zu Gottes Wesen öffnen. Nicht um den richtigen Namen geht es, sondern darum Gottes Essenz zu berühren. Jesus ist deshalb ein hilfreicherer Name für Gott als Christian oder Christel, weil er durch unzählige Geschichten der Bibel bebildert und verassoziiert ist. Wenn du jemandem, der noch nie etwas vom Christentum gehört hat, ein neues Testament geben würdest, in dem überall statt Jesus Karl-Heinz stehen würde, und derjenige nach der Lektüre zu Karl-Heinz betet, wer würde ihm zuhören? Jesus. Ist ja klar. Es geht nicht um das Label. Es geht um den Inhalt. Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei eigenständige Personen, aber nicht drei Götter. Ein Gott, der sich dreifach ausfaltet. Die Dreieinigkeit ist zur gleichen Zeit eine der merkwürdigsten und wundervollsten, der irreführendsten und gottmächtigsten Lehren des christlichen Glaubens. Die große Gefahr besteht darin, dass man sie als Erklärung versteht. Gott ist so und so, dreieinig, bumm. Als so eine Art dogmatischen Kasus Knaxus. Knaxus, meine ich natürlich. So etwas wie eine mathematische Größe, mit der man die Beschaffenheit Gottes erläutern könnte. Das Gegenteil ist der Fall. Dreieinigkeit ist eine mystische Größe. Ein Begriff für etwas, was jenseits von allem liegt, was intellektuell fassbar ist. Sie ist nicht rational, sondern relational. Ein Beziehungswort. Wenn wir über die Dreieinigkeit nachdenken, verwirrt uns das. Und wisst ihr was? Das soll es. Weil Gott verwirrend ist. Die Lehre der Dreieinigkeit will Gott nicht besser verständlich machen, sondern schlechter. Sie will herausstellen, dass das, was wir Gott nennen, unseren Verstand übersteigt. Gott ist immer größer, immer anders, als wir denken. Gott bleibt Geheimnis. Und so schreibt der Kirchenvater Augustinus: Wenn du es verstehst, dann war es nicht Gott. Wenn du es verstehst, dann war es nicht Gott. Oder Dietrich Bonhoeffer: Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Weil Gott größer ist als all das, was in unserem Kopf vorhanden sein könnte. Nochmal. Gottes Zugänge sind immer Beziehungszugänge, sonst taugen sie nichts. Wie du Gott nennst, ist letztlich nicht so wichtig. Dass du seine Essenz berührst oder vielmehr von seiner Essenz berührt wirst, darum geht es. Dreifaltigkeit. Drei Entfaltungen dieses Geheimnisses, die jede für sich etwas Besonderes ausdrückt. Jesus spricht fast ausschließlich über Gott, den Vater, und von seiner Liebe. Jesus selber ist das menschliche Gesicht Gottes, unser Bruder, unser Freund. Und der Heilige Geist wird uns als der genannt, durch den wir Zugang zu allem haben. Gott in dir und in mir. Lass dir das mal noch einen Augenblick auf der Zunge zergehen. Gott, der größer ist als alles, was man je denken könnte, wohnt in dir. Das ist der Heilige Geist. Die Tiefe des christlichen Glaubens zeigt sich gerade darin, dass die biblischen Autoren instinktiv gespürt haben, dass jede dieser Offenbarungen Gottes, dieser drei Weisen Gottes, das Geheimnis des Lebens unterschiedlich aufschließt. Und deshalb pocht die Kirche so darauf. Und deshalb ist es ein Trauerspiel, wenn die Dreieinigkeit bloß als eine dogmatische Lehre verkündigt wird und damit weggeglaubt wird. Die Lehre der Dreieinigkeit gehört überall hin, aber auf keinen Fall in die Kategorie, das muss man glauben. Dort verstaubt sie und mit ihr Gott. Dort macht sie Gott ferner und fremder und nicht näher. Und ich möchte euch heute dafür gewinnen, die Dreieinigkeit als einen Schatz zu entdecken, wie Conny schon gesagt hat. Einen Schatz, den ihr heben könnt, nicht auf einmal. Gerade davor will sie dich ja retten. Du sollst Gott ja eben nicht in der Tasche haben können. Der Gott in deiner Tasche ist es, der dich umbringt, verdirbt, rechthaberisch macht, unbarmherzig und lieblos. Die dreiseitige Einheit Gottes sprengt jede Tasche. Das macht sie so unattraktiv und verheißungsvoll zugleich. Sie ist kein Schatz, den man haben könnte. Sie ist eher wie ein Schloss, in das man einzieht und das man dann entdecken kann oder entdecken darf. Sie ist ein relationaler Schatz, eine Liebesgeschichte. Und damit kommen wir schließlich zu dem Blick auf die Dreieinigkeit, um den sich diese Predigtserie dreht. Zu Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich lese noch einmal die finalen Verse von 1. Korinther 13. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Paulus spricht hier vom Erwachsenwerden. Davon, den Kinderglauben abzulegen. Und in diese Essenz Gottes hineinzuwachsen. Er tut es in einer genialen, poetischen Verschränkung aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er spricht von seiner Kindheit, die hinter ihm liegt. Davon, dass er ein Mann wurde. Seinem Jetzt, in dem Gott bloß wie durch einen dunklen Spiegel ertastbar ist. Und schließlich von dem zukünftigen Tag, an dem alle Schatten abfallen werden und wir Gott von Angesicht zu Angesicht erkennen. Wenn wir uns fragen, wie man Gott erkennt, dann kommt man an diesem Text nicht vorbei. Ja, das Wort Dreieinigkeit kommt an keiner Stelle vor. Aber das ist ehrlich gesagt nicht weiter verwunderlich. Das Wort Dreieinigkeit kommt nämlich nirgendwo in der Bibel vor. Dreieinigkeit ist ja nur ein Extrakt, ein Begriff, den die Kirche geschaffen hat, um dem habhaft zu werden, wie sich Gott in den biblischen Schriften offenbart. Das Wort Dreieinigkeit ist nur eine Hülle, die mühselig versucht, Sprache für etwas zu finden, wofür es keine Sprache gibt. Wie gesagt, letztlich ist der Begriff Dreieinigkeit auch nicht wichtig. Es geht um das, was er beschreiben will. Die Essenz Gottes. Und darum geht es Paulus hier ebenfalls. Und ist es nicht faszinierend, dass er, nachdem er die Schwierigkeit beschrieben hat, diese Essenz zu fassen zu kriegen, er spricht wiederholt von der Stückhaftigkeit unserer Erkenntnis und davon, dass man nur ein undeutliches Bild von Gott zu sehen kriegt. Ist es nicht faszinierend, dass das Crescendo dieser Verse sich schließlich in drei simple Worte ergießt, die Paulus das nennt, was bleibt? Alles ist vorläufig, noch verdunkelt, Stückwerk, stückweise, aber drei Dinge bleiben, sind ewig. Glaube, Hoffnung, Liebe. Es ist, als ob Paulus den Namen Gottes hier noch einmal neu buchstabiert. Die Essenz, Gottes Wesen, ein Dreiklang. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist, worum sich alles dreht. Der ganze Zirkus deines Lebens. Der ganze Zirkus, den wir als Kirche veranstalten. Drei Worte. Glaube, Hoffnung, Liebe. Wenn du in Gott erwachsen werden willst, wenn du Gott finden möchtest, dann bist du hier richtig. Vertrauen, hoffen und lieben. Hier wird die Dreieinigkeit greifbar. Hier entkommt sie dem theologischen Kategorienspiel und schlüpft in unsere Welt. Drei Perspektiven auf das Leben, drei grundlegende Fähigkeiten, die im Menschen angelegt sind. Die drei Namen Gottes als Verben ausgedrückt. Ist das nicht irre, wenn man das mal so sieht? Gott vertraut, Gott hofft und Gott liebt. Wenn ihr euch fragt, was der liebe Gott so den lieben langen Tag macht, dann findet ihr hier die Antwort. Er vertraut, er hofft, er liebt und er möchte, dass du es ihm gleich tust. Und alles drei sind relationale Begriffe, Beziehungswörter, auf ein Du ausgerichtet. Der Sinn von ihnen erschließt sich erst, wenn es jemanden außerhalb von mir gibt, auf den sie sich beziehen können. Um zu vertrauen, brauche ich jemanden, dem ich vertrauen kann. Meine Hoffnung ist immer auf etwas oder jemanden außerhalb von mir gerichtet. Liebe ohne Du gibt es nicht. Glaube, Hoffnung, Liebe findet ohne Beziehung nicht statt. Und dazu sind es drei Begriffe mit einer zeitlichen Schlagseite. Paulus spielt das in unserem Text ja durch. Unser Leben besteht aus Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer verdammt nochmal bin ich? Glauben oder besser Vertrauen gründet immer auf etwas Vergangenem. Ich kann jemandem nur vertrauen, weil sich gezeigt hat, dass er vertrauenswürdig ist. Und wenn ich hoffe, dann blicke ich in die Zukunft. Niemand hofft darauf, dass gestern etwas Schönes passieren wird. Das geht nicht. Und wenn ich liebe, dann immer jetzt. Ich kann nicht gestern lieben oder morgen. Liebe ist immer jetzt, nun. Und deshalb ist sie auch die größte dieser drei Beziehungsdimensionen, weil sie mich mit dem Jetzt in Verbindung bringt, mit meinem tatsächlichen Leben, mit meinem tatsächlichen Gegenüber, mit dir, jetzt, in diesem Augenblick, denn jetzt lebe ich, nicht gestern und auch nicht morgen, jetzt. Glauben, hoffen und lieben. Das ist unser ganzes Leben in drei Worten. Und das eben meint Dreieinigkeit, nicht weniger als alles. Gott ist unser ganzes Leben, Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Und analog dazu verhält es sich mit der biblischen Gottesoffenbarung. Gott der Vater repräsentiert unsere Rückbindung, den Schöpfer. Den, aus dem alles entspringt. Der, dem wir uns anvertrauen. Der Heilige Geist steht für die Hoffnung, dass Gott sein Werk in uns vollenden wird. Und Jesus ist der Inbegriff der Liebe Gottes, die jetzt gilt. Heute. Gottes Essenz greifbar in deinem und in meinem Leben. Unsere Weinpflanze hier auf dem Altar ist ein schönes Bild dafür. Die Wurzeln sind das Vertrauen, mit dem sich die Pflanze in der Erde gründet, wie wir uns in Gott. Sie geben ihr Halt. Mit ihren Ästen greift sie wie die Hoffnung nach dem Morgen, nach etwas, an dem sie sich entlangranken kann. Der Heilige Geist. Und ihr Saft ist wie die Liebe, die sie heute in diesem Augenblick leben lässt. Jesus. Unser Leben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Darum geht es in der Dreieinigkeit. Und darum geht es in deinem und in meinem Leben. Oh Mann, es gäbe noch so viel zu sagen. In unserem Bibeltext stecken noch so viele Schätze. Und auch haben wir noch nicht viel weiter auf der begrifflichen Ebene darüber nachgedacht, was Vertrauen und Hoffnung und Liebe eigentlich ist. Aber deshalb haben wir auch noch 3 weitere Predigten. Um in dieses Gesicht Gottes zu blicken. Ich hoffe, ihr freut euch darauf genauso wie ich. Und wenn du aus diesem Gottesdienst gehst, versuch doch mal, Dreieinigkeit nicht als eine theologische Kategorie zu sehen, sondern wirklich, wenn du glaubst, wenn du vertraust, dann ist da ein Stück Dreieinigkeit. Wenn du hoffst, ist da ein Stück Dreieinigkeit. Wenn du liebst, ist da ein Stück Dreieinigkeit. Dreieinigkeit. Glaube, Hoffnung, Liebe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus.